Willkommen zum Tamawong Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren. Hallo und schönen guten Tag zurück zum Tamawong Podcast. Heute haben wir eine neue Episode zum Thema im Grunde Unterschied Heilkräuter und Medikamente. Und wir wollen heute das bisschen darüber uns unterhalten, da ein bisschen herleiten zu und schauen, dass wir euch da auch vielleicht einen schönen Praxistipp wiedergeben können.
Gerade wenn wir aus dem ganzheitlichen Blick von chinesischer Medizin, Kung Fu, Qigong uns das anschauen, sollen es ja immer Brücken geben, sodass das eine nicht isoliert von dem anderen existiert, sondern dass man das Verständnis auf der einen Seite übertragen kann auf die andere Seite. Und das finde ich auch sehr gut, um Kräuter nachvollziehen, die Wirkung nachzuvollziehen. Hilft einem wirklich das praktische Training, Kung Fu, Dada-Übertrag natürlich zur Lebensweise, liegt sehr nah. Dann Lebensweise als ein Bereich davon ist dann die Ernährung. Und heute wollen wir zwischen Ernährung und Kräuter das, was du gerade gesagt hast, eigentlich genauer beleuchten. Es wird sehr spannend.
Und wir haben ja in unserer Kultur hier in Europa haben wir eine etwas, ich sag mal so, schwierige Sache mit Kräutern eigentlich, ne? Weil wir ja einerseits könnte man ja sagen, dass sich moderne Medikamente ja auch geschichtlich gesehen erstmal auch aus Kräutern entwickelt haben natürlich. Natürlich werden heute Medikamente auch anders entwickelt, aber so ursprünglich ist das natürlich ein Übergang. Aber diese Denkweise, wie wir Kräuter verstehen und auch was wir so überliefert haben, wenn man jetzt so Kräuterbücher kauft, so also europäische typische Kräuterbücher, jetzt nicht chinesische, dann hat man einfach so einen bestimmten Eindruck, den man bekommt, nämlich dann steht dann immer drin ein Kraut und dann steht dann immer so, hilft bei Gallenleiden, Ohrensausen, Schwindel, Haarverlust, was ich, ne, dreckige Unterwäsche, also immer so ganz verschiedene Beispiele, wo man sich dann fragt, okay, dabei soll das alles helfen. Und man denkt dann schnell, dass das entweder denkt man, dass das immer bei allen Sachen hilft oder man denkt, das kann ja gar nicht gehen. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich so, das sind eigentlich nur Beispiele. Das sind gesammelte aus der Geschichte, aus den Quellen, sind das gesammelte Anwendungsmöglichkeiten. Was aber fehlt tatsächlich, weil wir diese Art der Denke nicht mehr weiterentwickelt haben, ist, wann, unter welchen Bedingungen wirkt denn so ein Kraut jetzt wirklich dann für das oder das? Ja, und das ist das Problem, was wir haben mit der europäischen Kräuterkunde im Grunde, dass wir das Konzept dahinter, wann man jetzt ein Kraut wirklich benutzt, für was, dass wir das nicht mehr haben, sondern dass wir mehr oder weniger dann eben diese symptomatischen Anwendungssammlungen haben. Die Phytotherapie versucht das so ein bisschen auszugleichen, indem man dann in die Inhaltsstoffe geht, also analog, wie wir jetzt auch Medikamente am Ende benutzen, dass man überlegt, was da so drin ist, so an Stofflichkeiten und versucht dann daran abzuleiten, da ist dieser und der Stoff drin, okay, das könnte antientzündlich wirken und dann versucht man sich daran zu orientieren. Aber das ist ja nicht, wie man klassisch Kräuter ausgewählt hat, das ist eigentlich, wie wir heute westlich Medikamente bauen und deswegen muss man über Kräuter vielleicht nochmal anders nachdenken.
Ich kann natürlich den Wunsch verstehen, wenn Leute sagen, okay, es gibt so eine absolute Regel, ich muss nur in eine Tabelle gucken, ich habe gerade irgendwie dieses Hautproblem oder diesen Schnupfen oder so, dass ich dann immer also egal was ist, ich kann immer dieses Kraut oder dieses Medikament nehmen und das Problem ist dann weg. Also der Wunsch ist natürlich nachvollziehbar, dass man so ein bisschen mehr Einfachheit und Sicherheit irgendwie bei so einem Heilungsprozess hat.
Und das ist ja auch in unserer Kultur so gemacht. Also unsere westlichen Medizin ist so aufgebaut, dass wir ja im Grunde Krankheit dadurch definieren, dass wir eine Abweichung strukturell von einem definitorischen Modell finden. Also sei es jetzt mit Labor oder Röntgen, EKG. Also wir suchen westlich, wie weicht der Mensch, der eine Krankheit hat oder der eine Befindlichkeitsstörung hat, wie weicht der ab auf irgendeiner Ebene strukturell messbar, quantitativ. Und dann versucht man das wieder zu korrigieren, wieder richtig herzustellen. Und aus der Sichtweise heraus, wenn man dann zum Beispiel irgendwas fehlt, sagen wir mal ein Hormon vielleicht, dann könnte man sagen, oh, dann könnte ich das ja jemand geben oder so. Ne? Also so eine ergänzende Methodik. Oder wenn man sagt, da ist vielleicht der Blutdruck zu hoch, dann könnte man irgendwas finden, was ihn irgendwie niedrig macht. Und weil wir diese Denkweise kultiviert haben, unterstellen wir das natürlich Kräutern auch. Ne? Ich kriege dann immer so Anrufe von Leuten, die sagen, wissen Sie mal, ein schönes Kraut gegen Arthritis. Ne? Und dann ist natürlich meine innere Antwort, es gibt kein Kraut gegen Arthritis einfach so, sondern man muss rausfinden, was ist eigentlich der Prozess hinter der Arthritis? Weil Kräuter dann ausgewählt werden, je nachdem, was das für eine Arthritis ist und nicht allgemein Kräuter gegen Arthritis. Und das gilt für alles, auch bei Kopfschmerzen. Gibt es nicht einfach ein Kopfschmerzkraut, sondern man muss rausfinden, was sind das für Kopfschmerzen, und dann muss man das passende Kraut rausfinden. Und dazu braucht man aber ein Konzept. Und unsere westliche Ordnung in der Krankheitslehre ist halt so, dass wir tatsächlich Krankheiten sammeln und dazu dann auch Therapien zuordnen oder auch Medikamente zuordnen, was auch total Sinn macht westlich. Aber chinesisch haben wir keine solche Krankheitssammlung, sondern wir haben eigentlich eine Symptomsammlung nur. Und die Kräuter werden völlig anders organisiert. Die werden organisiert in einer sogenannten Materia Medica gemäß ihren Prozessbewegungen. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, und da ist natürlich dann die Verantwortung, dass die Prozesse gut zu beurteilen und überhaupt erstmal zu verstehen. Gerade so für mich als Einzelperson, wenn ich davon noch nie was gehört habe, erschlägt mich das dann ja. Wenn ich jetzt in dieser Übersicht mir dann anschaue, wie dann irgendein beliebiges Kraut dann wirkt. Damit, mit diesem ersten, kann ich damit nichts anfangen. Also dieses einfache A wirkt gegen B, das kann jeder nachvollziehen. Und es wäre schön, wenn das so klappt, weil auch irgendwie unsere Umwelt irgendwie ein Stück weit so funktioniert. Ich drücke die Taste A und es passiert auch irgendwie in meiner Realität dann auch genau das. Es ist kausal sehr einfach nachzuvollziehen. Aber die Realität ist nun mal nicht so. Und das, was wir ja mit diesem ganzheitlichen, holistischen Ansatz irgendwie ja machen wollen, ist, Prozesse besser zu verstehen. Also Prozesse an sich und die Bedingungen, unter denen sie dann ablaufen. Und genau da muss man dann ja auch, genau wie du gesagt hast, Kräuter anders verstehen, um sie auch wieder für die chinesische Medizin heraus besser anwenden zu können.
Und da muss man jetzt einmal kurz mal so reingucken, wie das eigentlich genau gemeint ist. Und da gehen wir einfach mal so aus Spaß zurück. Und ich mache das immer gerne so, man muss sich vorstellen, dass unsere heutige Realität ist ja so, dass wir sehr viele, sagen wir mal, Sachen entwickelt haben, indem wir sehr stark in Trennung gehen zur Umwelt, indem wir Maschinen herstellen, indem wir Dinge konstruieren, wo wir die Trennung zur Umwelt eigentlich brauchen, damit die stabil funktionieren, wie zum Beispiel ein Laptop oder ein Auto. Der soll ja bei jedem Wetter funktionieren, nicht nur, wenn es irgendwie warm oder kalt ist. Aber in der Natur ist das natürlich anders, weil da hängen natürlich Dinge mehr zusammen als Prozess und unter bestimmten Bedingungen. Und ich würde unterstellen, dass jede Kultur irgendwann eigentlich mal sowas hatte wie so eine chinesische Kräuterkunde, einfach weil Menschen irgendwie alle mal irgendwie Jäger und Sammler waren. Und wenn ich jetzt als Jäger und Sammler rumlaufe, dann ist natürlich mir als Mensch, sind mir die Bedingungen, die Umweltbedingungen haben viel mehr Beziehung zu mir in dem Moment. Ja, also das einfachste Beispiel ist, wenn es irgendwie ganz warm wird, dann wachsen bestimmte Sachen und andere Sachen wachsen nicht. Und dann kann ich halt nur die essen oder nicht essen. Oder vielleicht bestimmte Tiere sind nur in bestimmten Zeiten da oder in bestimmten Regionen nur da. Also, das heißt, vor vielen, vielen, vielen Jahren, als wir also Jäger und Sammler waren, waren wir den Umweltbedingungen viel mehr unterworfen. Und waren dadurch aber auch mehr in unserer Denke so, dass wir unsere eigene Abhängigkeitsbeziehung zur Umwelt mehr auf dem Schirm hatten. Und dadurch haben wir uns entsprechend auch mehr so verhalten, dass wir passen dann zur Umwelt. Mit der sogenannten landwirtschaftlichen Revolution hat man dann ja irgendwann angefangen, Tiere zu halten und Gemüse oder Getreide zu kultivieren und hat dadurch einen jahreszeitlichen Zugang gemacht, dass man mehr Zugriff hatte. Und das hat nach und nach über die Jahrhunderte und so weiter dann geführt, dass man dann vielleicht den Zugang so ein bisschen verloren hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Laden gehe, könnte ich auch eine Erdbeere kaufen schon, obwohl es eigentlich noch keine gibt in Mecklenburg. Ne? Ich könnte aber auch im tiefsten Winter eine Erdbeere kaufen. Und wenn man, oder eine Tomate könnte ich jederzeit kaufen. Ne? Und das, wenn ich das nicht genau mehr weiß, wann eigentlich eine Tomate wirklich wächst, dann verliert man eventuell diesen Bezug und isst dann auch die falschen Sachen zur falschen Zeit. Das haben wir ja in unserem Ernährungskurs schon mal diskutiert. Und das ist für Kräuter halt ganz genauso. Und als halt die Menschen, nochmal, Jäger und Sammlerbild, rumgelaufen sind, haben natürlich, Menschen haben alles ausprobiert zu essen. Und wenn die Regel ist so, wenn wir was gegessen haben und das hat unsere Beziehung zur Umwelt einfach erhalten, so gelassen, wie sie ist, hat mich weder wärmer noch kälter gemacht, noch müder noch wacher, sondern einfach die Beziehung erhalten. Dann hat man gesagt, oh, das ist Nahrung, das nehme ich, um das zu erhalten, das ist meine Nahrung. Und dann hat man andere Sachen probiert zu essen und dann hat man vielleicht gemerkt, oh, da wurde ich ganz doll kalt plötzlich von oder ganz doll heiß oder ganz doll unruhig oder ganz doll ruhig. Da hat man gemerkt, oh, das ist keine Nahrung. Das erhält nicht meine Beziehung zur Umwelt, sondern das verschiebt die in irgendeine Richtung. Und da hat man sich gemerkt und gesagt, das ist also Medizin. Ne? So hat man Medizin erfunden, sag ich mal so ganz grob. Und das hat man sich dann angefangen zu merken, dass das, wenn das auch stabil und verlässlich so war, ne, dann hat man sich gemerkt, oh, die Beere, ja, die esse ich mal jetzt nicht, weil die macht mich so kalt, aber die merke ich mir mal, wenn ich mal vielleicht ein Fieber habe und dann nehme ich die. Und dadurch waren die ersten sozusagen, wenn man so will, wenn wir also was essen, dann gehen wir, indem wir es essen, über die Nahrung in Beziehung zur Umwelt. Das heißt, Nahrung ist praktisch so eine Art, so eine Tür, das ist wie so eine Beziehungsschnittstelle, mit dem wir uns die Umweltbeziehung kultivieren. Und wenn ich die also erhalte, ist das das eine, aber wenn ich eben Sachen esse, die das irgendwie verschieben, dadurch kann ich halt meine Umweltbeziehung auch verschieben. Weil man chinesisch der Meinung ist, dass eine Erkrankung eigentlich, weil wir sind ja lebendiger Stoffwechsel, eine Erkrankung eigentlich erst dann entsteht, wenn unsere ständig notwendige Anpassung zur Umwelt, sei es jetzt von der Maßhaftigkeit, von der Geschwindigkeit und von der Beziehungsrichtigkeit, stagniert, dann haben wir eigentlich eine Erkrankung. Ne, also, aber es gilt auch für alles. Es gilt auch, wenn mir ein Baum auf dem Bein fällt, dann kann ich mich auch nicht dran anpassen, deswegen bin ich dann krank. Das heißt, es ist immer eine Anpassungsgeschichte. Und diese Nahrung- und Kräuteranpassung ist also eine der ersten beobachteten Sachen, die man so gemacht hat. Und das hat man sich dann angefangen zu merken und hat gesagt, okay, welche Richtung verändert mich dann dieses Kraut oder diese Nahrung, die ich dann als Medizin bezeichne?
Das ist eigentlich ganz spannend, denn was wir bei Ernährung ja schon gesagt haben, ist ja dieses regional-saisonal, um das ganz Einfache. Und so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, sind ja Kräuter dann aus dem gleichen Lebensumfeld entstanden. Das heißt, früher käme ich ja nicht darauf, irgendwelche Stoffe aus Asien, Australien oder Südamerika oder so mitzunehmen, sondern gucke mir eigentlich meine Umgebung immer genauer an, hinsichtlich, was erhält meine normale Funktion und was verändert meine normale Funktion. Und so kann man auch sagen, dass dann Kräuter oder so, dass das dann eben nur ein weiterer bzw. ein speziellerer Blick auf meine Umgebung ist, an die ich mich ja immer wieder anpassen möchte. Und wenn wir jetzt mit Kräutern arbeiten, kann man einfach mal so sagen, wir benutzen ja sowohl regionale als auch nicht regionale Kräuter, die wir dann irgendwie empfehlen oder irgendwie dann mal vorstellen. Das hat aber dann noch einen anderen Grund. Aber ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir darauf nochmal genauer eingehen, aber auf jeden Fall ist das nochmal ein bisschen differenziert zu sehen. Diese regionalen Kräuter, die ja schon eine Verschiebung meiner Anpassungsebene haben und dann eben Kräuter, die vielleicht jetzt ja klassisch chinesische Kräuter oder so sind.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist oft eine Frage, die wir immer kriegen, weil wir ja so regional, saisonal immer predigen, wie gesagt. Aber das kann man eigentlich sehr gut erklären, weil es geht ja um Anpassung und es geht auch um Beziehungshaftigkeit. Das heißt, wenn ich will, dass ich sage, meine normale Gesundheit muss ich dadurch hinkriegen, dass ich mich also mit der Umgebungsrealität, die da ist, mit der in einer guten Beziehung bin, dann muss ich erstmal regional, saisonal essen. Das erhält diese Beziehung, wie gesagt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was esse, was diese Sache verschiebt, dann wird ja meine Beziehung auch in eine andere Richtung verschoben dadurch, durch das Essen wieder, durch die Beziehungshaftigkeit. Und das Interessante ist dabei, dieser Sog der Beziehungskorrektur nimmt zu, wenn die Nahrung also praktisch von meiner normalen Balance her weiter weg ist. Und das ist einerseits von der Nahrung an sich so, aber auch von der Entfernung. Das heißt, wenn ich also ein Kraut esse, was weiter weg von mir wächst, und ich esse das, dann ist der Effekt für den Stoffwechsel stärker, weil die Differenzierung stärker ist. Dadurch ist der Korrektursog stärker. Deswegen müssen zum Beispiel, wenn ich jetzt Kräuter habe, die nur in China wachsen, und jetzt würde einer die essen, also aus medizinischen Gründen, also als Beziehungskorrekturgründen, und der dort lebt, der müsste eine viel höhere Dosis davon essen, um einen Effekt zu haben. Wenn wir aber hier in Europa wären und würden dieses chinesische Kraut hier herholen, und das als Korrekturgründen essen wollen, müssten wir eine viel geringere Dosis essen. Das sind zum Beispiel Effekte, die dadurch entstehen. Aber wichtig ist, die gute Kräuterwirkung habe ich eben nur dann, also gerade bei längerfristigen Wirkungen, wenn ich eine Basis wieder regional saisonal esse. Also der in Asien wohnt, muss regional saisonal essen, kann dann mit Kräutern korrigieren. Und wir müssen hier regional und saisonal essen, können dann wieder mit Kräutern korrigieren. Und das ist halt wichtig, dass man diesen Zusammenhang versteht. Aber ich wollte mal kurz dann auch nochmal zurückkommen zu dieser Jäger- und Sammler-Geschichte. Jetzt muss ich das vorstellen, das hat man über viele tausend Jahre gemacht. Man hat also sehr sichere Erfahrungen gemacht über, wie dieses Kraut mich wohin verschiebt. Ob es mich im Kühler macht oder auch, aber es gibt nicht nur dieses Kühler oder Warm, das ist nur ein Ausdruck für eine Richtung. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch, dass man zum Beispiel sagt, ob ich das mehr aufrichtet, also nach oben wirkt und nach unten wirkt. Und deswegen gibt es verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten in der chinesischen Medizin, wie man diese Richtung der Korrektur beschreibt. Das ist, was man dann lernt, wenn man sowas macht. Also mit anderen Worten, man lernt über die Kräuter nicht als erstes, bei welcher Krankheit verwende ich die, sondern man lernt, wie, in welche Richtung bewegen die mich. Und das lernt man mit verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und dadurch sammelt man dann diese Erfahrung dieser Prozessbewegung. Und dann kann man, wenn man das weiß, bei einer Krankheit wieder erkennen müssen, diagnostisch, was für eine Verschiebung ist also diese Erkrankung eigentlich? Also was für eine Stagnation ist das, in welche Richtung? Warm, kalt, etc., ne? Nur mal leicht gesagt. Und dann kann ich das richtige Kraut auswählen, weil ich weiß, in welche Richtung mich das dann verschiebt durch meine Beziehungsverdauung sozusagen, ne? Und das ist, wie man das macht. Und das ist natürlich, kann man anwenden bei verschiedensten Gegebenheiten dann. Ich muss halt immer nur wissen, welche Bewegung macht dieses Kraut für mich, bei welcher Problematik eigentlich. Ja, das ist eigentlich, wie das geht.
Ich mag das ja irgendwie, diesen Übertrag auf andere Bereiche irgendwie zu sehen. Und da kommt mir gerade so ein Kopf, dass es ja bei Bewegungen genau das Gleiche ist. Wenn ich, aber nochmal kurz, bevor ich darauf eingehe, wenn ich jetzt also den, Anführungsstrichen, Fehler machen würde, dass ich Kräuter als Ernährung sehen würde, dann würde ich ja dauerhaft, also auf sehr stabile Ebene, meine Anpassungsschnittstelle verschieben und verändern. Und ich würde mich dann als wieder nicht gesund wahrnehmen, weil ich eben nicht passe zur Umgebung, weil das Maß in diesem Moment dann vielleicht nicht hinhaut. Und ich habe gerade so überlegt, dass es ja mit meinem Alltagsverhalten und Bewegungsverhalten genauso ist. Es gibt Bewegungen, die mich auf lange Sicht eben normal und stabil halten. Und es gibt Bewegungen und Impulse, die wie so eine Stimulanz dann wirken, die dann auch helfen. Aber ich könnte jetzt nicht, wenn wir jetzt Sparringstraining mal nehmen oder so, ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag nur Sparringstraining machen. Das würde mich ganz stark raushauen aus meinem normalen Alltag, auch im Umgang mit anderen. Das heißt, mein Bewegungstraining ist eben auch vielerlei aufgebaut. Und da könnte man, wenn man es jetzt einfach haben möchte, und das brauche ich manchmal, dass ich auf Bewegungsebene genau das Gleiche, ich habe so die Ernährungsebene und ich habe die Kräuterebene. Ich habe die Basisebene und ich habe die, ich nenne es mal nicht Bonusebene, aber die Korrekturebene. Und so kann man da vielleicht auch leichter manchmal Sachen verstehen. Ich bin, also du bist ja der Kräuterexperte von uns beiden, so. Und ich arbeite jetzt natürlich auch irgendwie damit, aber ich merke, dass es für, gerade in der Kommunikation auch mit anderen, sehr hilfreich ist, wenn man das auf ein Feld bringen kann, das jeder versteht und wo man dann sagen, guck mal, wenn du das da verstehst, so und so ähnlich ist es eben auch in anderen Bereichen, sei es dann nun Schlaf, sei es nun Kräuter, sei es was auch immer.
Das ist ja in der ganzen Sicht der chinesischen Medizin im Grunde so, ne? Und ich sage ja immer so, auch in anderen Kulturen, die so eine ähnlichen Konzepte mal hatten, ne? Das ist halt nur so, dass die wahrscheinlich die Inder und die Chinesen heute, die sind, die das so am meisten gerettet haben noch irgendwie. Aber das Konzept dieser Beziehungsänderung durchzieht alle Konzepte. Das ist total interessant eigentlich. Und das machen wir aber auch sowieso. Also müsst ihr einfach mal dran denken, ein- und ausatmen ist ja auch genau das. Ne? Also ich atme ein, da gehe ich eine bestimmte Beziehung ein und dann atme ich aus und ändere die Beziehung. Das machen wir natürlich nicht so bewusst, dass wir dann an die Beziehung denken, aber faktisch ist es das ja. Unser Stoffwechsel ist ja kein geschlossenes System, wir sind ja keine Maschine, wie gesagt, sondern der Mensch ist ein Wesen, was sich permanent auf unterschiedlichen stabilen Ebenen mit der Umwelt austauscht und dadurch eine gewisse Stabilität hält, immer wieder erneuert und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität hat. Wir sind eigentlich eine Balance aus Stabilität und Flexibilität. Und dieser Austausch machen wir auf ganz verschiedenen Achsen. Und das sind, wir nennen das in der chinesischen Medizin, nennen wir das unsere Schnittstellen. Also wie Atmung oder Verdauung oder dass ich Hunger habe oder Durst habe. Das sind ja auch, da mache ich ja genau das. Wenn ich Durst habe, dann reagiere ich und gehe in eine Beziehung. Wenn ich keinen Durst habe, dann gehe ich in eine andere Beziehung. Wenn ich schlafen gehen will, gehe ich in die Trennung zur Umwelt. Wenn ich wach will und will rausgehen, gehe ich in die Beziehung zur Umwelt. Das machen wir mit ganz verschiedenen Achsen. Und genau dieses ständige auf verschiedenen Achsen regulieren unserer Beziehungen zur Umwelt bedient Kräuter wieder. Das geht genau da rein. Und du hast ja gerade das Beispiel mit dem Übung gesagt, ne? Das ist genau das, ne? Und das kann man, das ist das Schöne, finde ich. Man kann das, manchmal ist es so, wenn ich so Kräutersachen verstehe, habe ich immer mal eine Eingebung, verstehe was über eine Übung besser. So rum oder andersrum, ne? Und wo wir schon dabei sind, Akupunktur zielt genauso darauf ab, ne? So eine Nadeltraining ist genau das. Man sticht eine Nadel im Körper, weil man eine bestimmte Qualität von Prozess stimulieren will, in Beziehung zur Umwelt wieder. Die meisten denken, Akupunktur hat was zu tun, dass man irgendwie nur im Körper was reguliert. Das ist aber eigentlich gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ich die Gesundheit ja herstelle, indem die Beziehung zur Umwelt wieder stimmt. Und man muss halt bei der Nadelung wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Hand steche, nur mal so als Beispiel, dann fördere ich mehr die Beziehung zum externen Yang, und wenn ich den Fuß steche, mehr zum externen Yin, mal so als Beispiel. Und das das ist genau wie bei Kräutern, dass es also nicht einen Punkt gibt gegen Schnupfen, sondern es gibt einen Punkt, der eine bestimmte Qualität hat und eine bestimmte Beziehung ermöglicht, wenn ich das dann vermehre oder vermindere. Und das, darauf zielt man wieder ab. Also genau exakt identisch wie die Kräuterdenkweise. Und das ist so schön, finde ich, dass man, wenn man mit diesem Konzept arbeitet, also dieses Beziehungskonzept, ich nenne das jetzt mal so, das ist nicht nur sinnvoll, wenn ich jetzt irgendwie chinesische Beziehungsexperte bin oder mit Kräutern arbeiten, das ist sinnvoll für alles. Das ist sinnvoll für meine Ernährungsdenkweise, für meine Übung, hast du auch gerade gesagt, für Beziehungen. Das kann ich überall anwenden und kann die Essenz daraus arbeiten und kann es dann transportieren. Das ist also, ich glaube persönlich, ich hätte mich gar nicht für Kräuter interessiert, wenn ich nicht vorher schon so, also haben mir natürlich Lehrer erzählt und ich habe das dann auch, fand das wirklich gut, wenn ich nicht wüsste um diesen universellen Aspekt darin. Ne? Und deswegen würde ich heute sogar sagen, ich würde sogar jemanden Kräuter lernen empfehlen, also auf diese Weise, auch der gar nicht medizinisch arbeitet, sondern nur um dadurch dieses Konzept zu erlernen und das dann vielleicht völlig anders anzuwenden. Das finde ich so spannend.
Ja, wir sind ja gerade in der Frühlingssaison. Und da kommen jetzt dann natürlich viele, die dann sagen, okay, jetzt geht's mit der Pollensaison wieder los und die wollen dann eigentlich nicht rausgehen, die wollen sich eher wieder so ein bisschen abkapseln von der Umgebung. Und da kann auch genau dieses Bild ja auch helfen. Also ich möchte mich ja, also das ist ja unser Standpunkt, ich möchte mich ja mit dem wirklich auseinandersetzen und daran anpassen, was mich wirklich umgibt, also meine reale Umwelt. Ich möchte nicht so tun, als ob die Umgebung anders ist, dann sieht meine Beziehungsstrategie anders aus und wenn ich rausgehe, dann fällt das alles gleich auf den Tisch, sondern wenn ich rausgehe, dann möchte ich ja mit dem umgehen können, was da ist. Das hat natürlich was mit Luft, mit Sonne, mit Temperatur, mit allem, was dort auf uns wirkt und wie wir auf das wirken. Genau diese Wechselwirkung, die gucken wir uns ja an. Und wenn diese Wechselwirkung stimmt, das hast du gerade gesagt, die Beziehung zur Umgebung, wenn die stimmt, dann fühlen wir uns gesund. Und wenn diese Wechselwirkung eben nicht hinhaut, dann fühlen wir uns eher krank oder eher weniger gesund. Und mit Kräutern können wir und Ernährung, also ich würde sagen, das müssen wir eigentlich immer zusammen, hast du auch gesagt, ne? Zusammen sehen, wenn wir uns also regional und saisonal anpassen an unsere Umgebung, Punkt Nummer eins. Und wenn ich dann merke, selbst dann brauche ich noch eine spezifische Korrektur, dann kommt das Thema Kräuter also mit dazu. Also ein guter Blick wäre, denke ich mir gerade so, dass irgendwie jeder irgendwie so ein grundlegendes Verständnis haben sollte, was kann ich denn aktiv auch essen, sowohl an Ernährung und vielleicht auch als regionale Kräuter, was hier wirklich wächst, um genau diese Schnittstelle selber irgendwie gut meistern zu können. Weil es wäre ja doof, wenn das jetzt immer nur jemand einem sagt, sondern nee, man geht eben selbst in die Bildung irgendwie bei sich selbst nochmal, Weiterentwicklung, und schnappt sich ein Buch oder was auch immer und liest sich da irgendwas an und probiert es eben sachte aus. Nicht einfach pauschal so, sondern irgendwie natürlich mit einem gesunden Menschenverstand. Aber ich glaube, das könnte ein guter Schritt sein einfach.
Du hast ja gerade so Allergiesaison erwähnt, ne? Das ist einfach spannend, weil oft denkt man ja, wenn einer sagt, oh, ich habe eine, weiß ich, Birkenpollenallergie oder so, dass man dann denkt, irgendwie man ist irgendwie zu schwach für die Pollen oder so, ne? Und die sind, ich reagiere über oder so, so klingt das ja mal. Und wir gehen natürlich jetzt davon aus, dass ich nicht eine wirkliche übermäßige Pollen, also ne, das sind ja eigentlich gar nicht so viel Pollen wirklich. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit mich in Pollen wälzen würde, würde jeder niesen. Ne? Das ist ja dann normal, das wäre eine echte Fülle. Aber das Problem Allergie ist ja, dass eigentlich normal viele Pollen rumschwirren, aber jemand damit nicht klarkommt. Also es ist eigentlich eine Transformationsproblematik. Und in dem Moment dann einfach zu sagen, oh, da müssen wir den stärker machen, ist halt gar nicht immer richtig. Ne? Ich habe immer dieses schlimme Beispiel, wo ich sage, stell dich mal vor, ihr steht 20 Meter unter Wasser, dann kriegt ihr keine Luft. Und jetzt zu sagen, oh, ich bin einfach nur zu schwach, ich muss mich einfach nur vitalitätsstärker machen, ich gehe raus, mache einen Ironman und mache den jedes Jahr und stemme Gewichte, dann werde ich stärker. Dann kann ich das. Ist Quatsch. Weil die Beziehung ist einfach für uns auf unserer konzeptionellen Ebene einfach falsch. Wir können nicht, wenn wir stärker sind, dann unter Wasser plötzlich atmen. Das würde sogar den Konflikt verschlimmern. Das heißt, wir müssen aus der Beziehung raus. Wir müssen die Beziehung verbessern. Und dasselbe haben wir auch mit Allergien. Teilweise ist also ein Aspekt dabei. Wenn ich also das ganze Jahr Tomaten esse, ja, die ja nicht ganz erwachsen, und Gurken esse, die nicht ganz erwachsen, und vielleicht noch Tofu obendrauf und sowas alles, dann ist einfach meine grundsätzliche, über die Ernährung zu kultivierende Beziehung zur Umwelt dadurch schlechter irgendwann mit den Jahren. Ja, nicht so in einer Woche so, mit den Jahren. Und dann kommen diese normalen vielen Birkenpollen, und weil die Ebene darunter die Beziehung schlechter ist, sind die dann für mich relativ plötzlich zu pathogen, also zu stark, zu störend. Und das fühlt sich als Allergie an. Also wäre die Lösung nicht zu sagen, jetzt mache ich mich stärker oder ich lasse für immer die Birkenpollen weg, sondern was du auch gerade gesagt hast, ich muss dann diese Achsen finden, auch rausgehen und vielleicht eben auch mal die regionale Ernährung mehr essen. Das braucht aber auch dann wieder ein paar Jahre. Ich kann das nicht erwarten, wenn ich einmal dann richtig esse, ist es wieder weg. Ja, es braucht eine Weile. Und dann auch vielleicht, du hast gerade gesagt, so Kräuter der Region auch mal finden. Was kann man denn so essen? Ne, und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel irgendwann demnächst blühen jetzt halt zum Beispiel die irgendwann die Holunderblüten. Und Holunderblüten wäre ja zum Beispiel etwas, was ich mir als Tee kochen könnte und würde, wenn ich jetzt also gesund bin, könnte ich darüber, dann würde ich es ja in kleinen Mengen nehmen nur, also kleine Mengen, nicht als Korrektur, sondern so wie Nahrung, ne, so ein bisschen, um die Anpassung zu fördern. Und wo wir da schon sind, wenn ich aber zum Beispiel Allergie habe und habe juckende Augen und Niesen und mir ist fiebrig und so, dann könnte ich zum Beispiel die Holunderblüten in einer höheren Dosis als Tee trinken. Aber nur die Blüten, wie gesagt, ne? Nicht irgendwie die Borke essen, die ist giftig. Die Blüten also erstmal. Und nehmen eine höhere Dosis und die würden dann, und da haben wir diese Beziehungsgeschichte, diese Holunderblüten wirken für mich kühlend, also die machen mich kühler. Also und zerstreuen so eine Stagnation in den Augen und dieses Jucken. Es würde also lindern, also hätte man auch gleich, was man probieren könnte. Aber man muss eben da auch ein bisschen aufpassen, das nicht zu viel machen. Kann ja auch schlecht werden, ein bisschen von zu viel Holunderblüten trinken. Aber muss man halt das richtige Maß rausfinden. Da muss man sich auch noch vielleicht noch ein bisschen Informationen einholen. Aber ich wollte das erstmal so erwähnt haben. Und das sind solche Sachen, die man machen kann. Ne? Also nochmal, diese Anpassung, von der wir reden, diese, die wir immer wieder machen, die ist ja auch nicht einfach einmal da und fertig, sondern die müssen wir jede Saison eigentlich neu uns erarbeiten. Ne? Und das macht so viel Spaß. Und Felix, du gehst ja ganz viel raus auch und Survival und gehst in die Natur. Zum Beispiel, da hast du das ja ganz doll. Ne? Da setzt du dich dem ja ganz doll aus und kochst ja auch mal irgendwas, was draußen wächst oder so. Darüber hat man sowas. Ne? Und das ist aber jetzt nicht korrektiv gedacht, sondern das ist wirklich einfach nur anpassungstechnisch gedacht. Ne? Und das kann aber jeder machen. Also jeder kann das machen, indem man einfach erstmal grundsätzlich regional und saisonal isst.
Ja, dann kommt es ja. Nicht jeder, der jetzt irgendwie zu uns kommt und sagt, okay, ich habe ein Problem und brauche jetzt irgendwie eine Lösung, der bekommt ja nicht pauschal immer Kräuter. Sondern wir gucken uns ja natürlich, nachdem wir irgendwie ein passendes Muster irgendwie dann zusammen erstellt haben, gucken wir uns natürlich Lebensweise an. Und zur Lebensweise gehören nämlich viele Sachen. Man kommt an Ernährung eigentlich so gut wie nie vorbei. Man kommt an Bewegung auch nie vorbei. Und je nachdem, wie stark dieser Korrekturansatz ist, würde man dann eben ja Kräuter anwenden. Aber es ist nicht so, dass man denkt, okay, Kräuter lösen dann alles, wenn ich mich schon gut ernährt habe. Es kommen natürlich irgendwie Themen wie Schlaf, Themen wie, okay, wie sieht mein Arbeitsumfeld, wie sieht meine Beziehung zu anderen Menschen aus? Und all diese Sachen gehören ja genauso mit dazu. Und Kräuter haben eben wirklich dieses korrigierende Element. Und wenn man das, glaube ich, versteht und auch so ein bisschen den Stellenwert von diesen anderen Sachen, die viel gröber, aber auch auf einer irgendeiner Ebene auch wieder dann auch elementarer wirken, dann kann man das vielleicht für sich wieder einordnen. Nicht, dass man das irgendwie mal kippt und denkt, okay, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, ich muss nur das richtige Kraut finden oder so. Dann das Kraut wirkt ja natürlich durch Dosierung und durch Regelmäßigkeit natürlich auch auf eine sehr stabile Ebene. Aber am Ende ist es nicht das, was meine Stabilität ausmachen sollte, sondern eben meine gesamte Lebensweise. Und vielleicht nochmal so ein Punkt, manchmal gibt es ja so Modekräuter, Mode-Superfoods, irgendwas, was ja irgendwie irgendwo auch bestimmt seine Berechtigung hat, aus irgendeiner Sicht. Aber wir würden vielleicht nochmal an der Stelle auch betonen, dass nicht jeder pauschal jedes Kraut nehmen kann, um einfach nur noch vitaler zu sein. Also wenn es jetzt um irgendeine Goji-Beere über irgendwie Ginseng oder irgendwie sowas geht, wenn man sagt, okay, dadurch wird man noch stärker, die Vitalität wird angeregt und ich denke, ach, das kann ja nicht verkehrt sein. Das ist so ein bisschen wie, wieder als übertragenes Bild, mehr Körpertemperatur macht ja auch nicht Sinn oder ein größerer Schuh macht auch nicht Sinn. Auch ein zu kleiner Schuh macht für mich keinen Sinn. Ich muss das finden, was für mich am besten passt, also den richtigen Korridor für mich finden. Und so ist es eben auch mit Kräutern. Ich kann nicht pauschal sagen, ich brauche mehr Vitalität, also nehme ich mehr Kräuter.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, ne? Weil das ist eben das kriegen wir ja auch oft, diese Frage, dass jemand sagt, oh, kennst du den Kraut, ich will irgendwie ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit sein. So. Und das wäre ja eine Verschiebung in eine falsche Richtung. Ne? Wir wollen ja nicht durch mehr Leistung besser sein, sondern durch die richtige, angepasste, maßvolle Situation. Und deswegen sind Kräuter nicht, was ich eben, wie du schon gesagt hast, die ich ewig nehme, ne? Sondern das machen natürlich viele falsch, die einfach irgendwie im Internet sich irgendwas kaufen. Das wirkt dann vielleicht auch 2 Wochen irgendwie angenehm und dann essen sie es weiter, weil es mal angenehm war, aber das wird dann nach der 3. Woche eigentlich falsch, weil sie dachten, das war ja mal richtig, bleiben sie dann bei. Das ist aber Ne, das ist total Quatsch. Ne? Das wäre so wie, oh, einatmen tat mir gut, ich atme weiter ein. So. Aber es ist Unsinn, ich muss irgendwann ja mal ausatmen. Das heißt, Dinge sind im Wandel und das muss ich verfolgen, deswegen muss ich diese Prozesse erlernen. Ne? Und ich wollte auch nochmal wichtig sagen, dass man nicht denkt, dass wir jetzt hier, weil wir ursprünglich gesagt haben, Unterschied zwischen Kräuter und Medikamente, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Und wir machen ja auch, sagen ja auch nicht, Medikamente sind irgendwie schlechter oder so, sondern es sind einfach zwei verschiedene komplette Systeme, die zusammen komplementär wieder eigentlich genial sind. Und wenn wir sagen, zum Beispiel Kräuter wirken also eigentlich auch ganz anders und wirken halt so, da kommt es also nicht, da geht es nicht um die Inhaltsstoffe faktisch so, weil sind ja, ne, da sind ja unendlich viele auch drin, ne? Deswegen haben ja viele, die jetzt rein kybernetisch denken, Probleme denken, wie kann man denn kontrollieren, was man da eigentlich isst? Nee, man will das gar nicht kontrollieren, darum geht es nämlich gar nicht. Es geht darum, was man für Erfahrung hat, wenn ich das Kraut esse, wie komme ich in welcher Weise durch dieses Verzehren, das ist eigentlich Nahrungsdenkweise, in welche Beziehung zur Umwelt. Das ist, worum es dabei geht. Und kybernetisch, also westliche Medizin, hat ein ganz anderes Konzept. Da überlegt man, wie, was wir anfangs gesagt haben, was fehlt bei mir oder was ist zu doll, wie kann ich das ergänzen oder wie kann ich das unterdrücken. Und das ist ja auch nicht besser oder schlechter, sondern es kommt darauf an, wie man das anwendet. Es ist immer eine Frage der Anwendungsverantwortung. Und wenn wir Notfallmedizin zum Beispiel gucken, da ist das absolut genial, dass wir da so ganz schnell messen können und sagen, hier ist das weg, müssen wir ganz schnell ergänzen, damit der überlebt. Das sind ganz tolle Sachen. Also ja, man muss aufpassen, finde ich immer wieder, nicht so zu verurteilen oder zu urteilen, was besser oder schlechter. Systeme sind einfach Systeme, wie man die dann anwendet vom Menschen, in welcher Weise, das macht es dann gut oder schlecht. Aber das System selber hat da eigentlich gar nicht viel zu tun. Und das gesagt, wie gesagt, haben wir halt eigentlich bei den Kräutern eher eine schlechtere Anwendung. Also wir haben ja eigentlich bei Medikamenten, weil die eben auch gut, sag mal, unterrichtet werden, die werden gut kontrolliert, Apotheken und Ärzte, die werden eigentlich sehr verantwortungsvoll angewandt in der Regel. Ne? Aber ich würde fast sagen, dass Kräuter eher teilweise unverantwortlich angewandt werden, weil Menschen denken, oh, das ist ja ein Kraut, das ist irgendwas Grünes, irgendwie was Gesundes, dann ist so viel hilft viel, so ungefähr. Ne? Und das ist halt falsch, sondern bei Kräutern ist es genauso, ich muss wissen, welche Veränderung beziehungstechnisch die eigentlich machen und dann nehme ich die nur so lange, bis das erfüllt ist. Ne? Wie beim Einatmen. Ich atme so lange ein, bis ich ausatmen muss und nicht noch drüber hinaus. Und bei Kräutern nehme ich, sag mal als Beispiel, ich nehme Kräuter, die, weiß ich, was Hitze kühlen, so lange, bis das erreicht ist und dann muss ich die absetzen. Und deswegen gibt es auch keine pauschalen Stärkungskräuter, die ich einfach immer nehme oder so. Ne? Das wäre grundfalsch. Und du hast es eigentlich schon gesagt, ne? Das, was wir so am meisten eigentlich machen, ist eigentlich, ich würde sagen, Kräuter ist was vielleicht irgendwie kommt manchmal. Und man macht Übungen, man macht Ernährung, man macht Lebensweiseregulation. Das sind für uns, das sind ja auch eine Schule. Wir sind ja keine Praxis in erster Linie. Wir haben zwar auch eine Praxis integriert irgendwie. Aber als erstes sind wir eine Schule. Weil wir wollen ja Leuten eigentlich Verantwortung zurückgeben und sie sozusagen fähiger machen, dass sie diese Eigenseite, diese Eigenkompetenzseite, diese Eigenverantwortungsseite gut machen können. Und dann ist auch die Medizin, die man dann manchmal nehmen muss, dann wieder besser, weil das dann besser zusammen passt. Ja. Und deswegen ist also diese ganze Denkweise, ich sag mal nur dieses Beispiel nochmal, was wir immer sagen, wenn jemand bis zum Hals im Wasser steht und sich beschwert, dass ihm kalt und feucht ist, dann kann ich nicht sagen, hier hast du ein Handtuch und mach dich trocken, sondern ich muss eigentlich sagen, komm mal aus dem Wasser raus. Und das ist bei den ganz meisten chronischen Problemen so. Ne? Die meisten Menschen sind in einer bestimmten chronischen Lebensweise-Situation, haben dann ein Problem und vielleicht Gelenkschmerzen und denken dann, jetzt kaufe ich ein Kraut im Internet oder irgendwo oder irgendwas und dann macht das weg. Die Denke ist falsch. Ne? Ich muss zunächst mal aus dem Wasser rauskommen und dann kann man sich auch abtrocknen. Aber wenn ich nicht weiß, ne, aus welchem Wasser ich wo rauskommen muss, dann haben Kräuter auch nicht so viel so eine Chance. Das gesagt, gibt natürlich auch Kräuter, die wirken ganz stark und akut, aber das muss man alles lernen. Aber prinzipiell muss ich die Bedingungen verändern, und das ist, was chinesische Medizin macht, Bedingungen verändern, die relevant sind, die in Beziehung zu der Situation stehen und dann der Stagnation Schubs geben. Und das kann man mit vielen Sachen machen.
Würdest du sagen, also wenn ich mich jetzt damit befassen möchte, angenommen, ich habe das jetzt gehört und denke mir so, ja, ich sollte mich mit Ernährung, klar, regional, saisonal, aber es hat jetzt mein Interesse geweckt, mich auch mit Kräutern zu beschäftigen. Neben dem, dass man das ja bei dir jetzt auch wirklich lernen kann, also als Ausbildung, wenn ich jetzt einfach nur für mich, für meinen Alltag ein bisschen mehr Bewusstsein da reinbringen möchte, hilft es da vielleicht an den Stellen, wo ich eh schon Kräuter zu mir nehme, mir dessen bewusst zu sein. Also es gibt ja viele, die auch gerne mal Tee trinken. Und da gibt es ja auch verschiedene Tees. Und dann könnte ich mir angucken, nicht nur, welcher schmeckt mir gut, das könnte ich mir auch angucken. Vielleicht verstehe ich dann auch ein bisschen die Wirkung dahinter besser. Aber ich könnte mir, wenn ich einen Brennnesseltee trinke oder wenn ich jetzt irgendwie so einen Yogi-Tee trinke, wo ganz viel Süßholz irgendwie oder so drin ist, oder einen klassischen Erkältungstee, dass ich da mal schaue, welche Kräuter sind da drin, dass ich mir dann darüber erstmal, okay, den trinke ich gerne oder den trinke ich häufig, dann gucke ich mir das mal genauer an. Würdest du sagen, dass das eine gute Empfehlung ist?
Ja, finde ich total gute Idee. Und ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, als ich also vor vielen Jahren irgendwann angefangen habe damit, habe ich auch erst nur Ernährung gemacht. Und dann habe ich immer irgendwie gelernt, ja, wenn ich diesen Ernährungsrahmen ausgeschöpft habe, also meine, wenn wir regional saisonal sagen, meinen wir nicht dogmatisch übrigens, ne? Also wenn man mal total was anderes ist, hat es auch wieder einen Effekt, nämlich gerade wieder diesen Aufrüttelnden für den Stoffwechsel. Aber wir meinen das also nicht dogmatisch. Aber wenn man das ausgeschöpft hat, dass man also so eine ganz recht gute regional saisonale Ernährung hat, dann kommt man irgendwie automatisch an die Grenzen dessen. Und dann ist man schon irgendwie bei Kräutern plötzlich. Und du hast es gerade gesagt, das kann man total eigentlich so machen, dass man sagt, oh, ich trinke eigentlich gerne mal einen Tee. Und dann könnte man sagen, ich unterteile erstmal mein Jahr so in grob 4 Jahreszeiten und überleg mal, welcher Tee ist eigentlich für welche Jahreszeit sinnvoll und warum. Und dann orientiert man sich eben nicht an Inhaltsstoffen, sondern an dieser Wirkrichtung. Also ist der zum Beispiel im Winter, bräuchte ich also zum Beispiel, um es ganz einfach zu machen, gucke ich im Winter Tees, die erwärmen. Und im Sommer gucke ich nach Tees, die erkühlen zum Beispiel. Das wäre eine gute Sache, ne? Und damit kann man anfangen. Da hat man eine erste Sache. Und man kann auch eine andere Sache machen, dass man sich sagt, ich schaue mal in dem Moment, wenn das erste Grün kommt, könnte ich ja mal so machen, dass ich sage, ich sag mir, jeden Monat gucke ich mir bei Spaziergang eine neue Sache an, immer pro Monat eine, was so wächst, und recherchiere mal, was man damit machen kann. Einfach so küchentechnisch gedacht erstmal, kann ich jetzt medizinisch so, um da ranzukommen, das ist eine schöne Sache. Und wir machen ja auch so eine Kräuterwanderung eigentlich fast jedes Jahr. Ich habe dieses Jahr noch gar kein Datum, aber wir machen bestimmt wieder eine im Juni oder Anfang Juli, glaube ich. Wer da mitmachen will, kann sich gerne mal bei uns melden. Dann machen wir sowas. Da erzählen wir so, gehen wir so durch, spazieren lang, gucken uns Kräuter an und erzählen, wie man die so ein bisschen integrieren kann. Und ich finde, man muss das auch praktisch lernen. Also nicht einfach nur mit einem Buch oder irgendwie so. Man muss es wirklich rausgehen und wirklich Kräuter anfassen. Deswegen machen wir auch bei unseren chinesischen Kräutern, wollen wir auch, dass die Leute die sehen. Also nicht nur im Buch, sondern auch die anfassen können. Aber erst würde ich immer empfehlen, regionale Kräuter lernen. Guckt euch regionale Kräuter an. Und du hast gerade gesagt, Brennnessel zum Beispiel, ne? Kennt jeder. Ist ja, wir sagen ja sogar Unkraut dazu, ne? Aber Brennnessel ist eine coole Sache. Kann man nehmen zum Beispiel, wenn man jetzt in der ersten warmen Zeit, wenn es nachher so Mai wird bei uns, richtige erste Wärme kommt, dann könnte man zum Beispiel mal eine Woche lang etwas bewusster, vielleicht mal dreimal täglich so einen Brennnesseltee trinken. Der würde wirken, dass es sozusagen auf eine kühle, eine Weise Flüssigkeiten aus dem Körper rausgeschieden werden, also über den Harn. Und das ist so eine traditionelle Sache, die man macht, weil man ja im Winter vorher isst man ja mehr Fleisch oder wer jetzt kein Fleisch isst, isst mehr Hülsenfrüchte, also isst mehr dichtere Nahrung, die stoffwechseltechnisch anstrengender sind. Und dann macht man, um das dann sozusagen auszugleichen und so ein bisschen wieder zu entspannen und wieder Fluss reinzubringen, dafür sind diese Brennnesseln da. Dafür ist so der traditionelle Ding, dass man das macht, dann so Anfang Mai mal so eine kleine Brennnesselkur zu trinken. Ja, das ist zum Beispiel eine ganz einfache Anwendung, wie man sowas machen kann. Und da gibt es für jeden Monat gibt's eigentlich so Dinge, die da interessant wären, die man dann ausprobieren kann in Maßen und sicher. Man muss halt nur sicher sein und nicht irgendwas trinken, was irgendwie giftig ist. So, ne? Muss man sich schon ein bisschen auskennen oder sich helfen lassen erstmal am Anfang. Aber das ist eine gute Herangehensweise.
Da stelle ich mir gerade vor, dass jetzt genau an der Stelle müssten wir so einen kleinen Stand haben, wo wir so ein kleines Infoheftchen verkaufen oder anbieten, wo diese regionalen Kräuter genau hier dann irgendwie so da sind. Aber was du vorgeschlagen hast, ich würde es nochmal betonen, dass ich mag auch diese einfache Herangehensweise, wenn ich grob unterteile im Winter und Sommer, also kalt und warme Jahreszeit, was wärmt mich denn in der Zeit und was bringt mir etwas mehr Kühle? Aber so, und dass ich damit dann anfange und dann irgendwie, ich kann mir vorstellen, zumindest war es bei mir so, dass ich mich dann irgendwie vollständiger fühle, wenn ich ein besseres Beziehungsnetz plötzlich zu dem aufgebaut habe, was ich tatsächlich mache und was mich so umgibt. Ich fühle mich dann so ein bisschen wie, ich habe so Geheimwissen. Es ist so total doof irgendwie, das so zu nennen, ist ja kein Geheimwissen. Es ist ja irgendwie das Normalste der Welt. Alle Tiere machen das teilweise auch einfach so. Aber ich finde, so eine Art Praxisleitfaden ist, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht oft gesehen. Also vielleicht ist es wirklich so eine Art kleiner Arbeitsauftrag mal an uns, irgendwie sowas zu erstellen. Weil neben dem regional-saisonalen Essen, davon gibt es ja schon genug. Und dass man dazu mal so eine Art Handout irgendwas macht, dass man Leute dann eben nicht auf irgendwelche Bücher, wo so die klassischen schulmedizinischen Wirkungen stehen, die ich nicht ganz einordnen kann, sondern eben unsere Herangehensweise.
Ich habe sowas. Wir haben wirklich sowas. Wir haben nämlich ein Handout gebaut für diese Kräuterwanderung, wo es genau so ist, wie du gerade sagst, wo man diese so die wichtigsten Mecklenburg-Kräuter drin hat, die man so finden kann und wo dann eben auch wirklich ganz grob nur steht, dieses warm oder kalt und was sie so, welche Beziehungsdynamik die machen und so ein paar Beispiele, wie man die dann verwenden könnte. Sowas haben wir. Und das müsste man tatsächlich, aber wir haben es in keiner guten Form. Wir haben es einfach so als Word-Datei so, ne? Und dann kann man das ausdrucken. Aber wir können daraus gerne mal was Schönes machen. Felix, und du hast ja auch da ein bisschen mehr Ahnung als ich, so mit so, wie man sowas so schön bastelt. Vielleicht können wir da mal so ein kleines Heftchen bauen. Das wäre wirklich gut. Hätte ich richtig Lust drauf. Und mir fiel noch ein, vielleicht können wir noch so einen kleinen, wir haben das mit den Holunderblüten erwähnt, aber wir können vielleicht noch ein zweites schönes Beispiel machen. Und du hast vorhin was gesagt, zum Beispiel Husten, ne? Und weil man ja, wie gesagt, wie ich sagte schon, weil man sich immer merkt, so symptomatisch, was aber immer nicht ganz richtig ist, sondern man muss ja immer den Prozess kennen. Aber so ganz einfach kann man schon anfangen und sagen, okay, es gibt so zwei berühmte Hustenkräuter, sagen wir mal, bei uns in Deutschland so. Ich sag die zweimal, ne? Also zwei, es gibt natürlich viel mehr, aber es sind zwei wichtige. Das eine ist Huflattich, das andere ist Wegerich. Spitzwegerich, besser, breitwegerich geht auch. Kennt irgendwie jeder, ne? Wobei Huflattich gibt es echt selten inzwischen. Ne, muss man ein bisschen gucken. Das ist noch ein ganz eigenes Thema. Man kann ja nicht einfach jetzt rumrennen und überall alles rausrupfen, sondern vielleicht muss man dann auch eher mal, es gibt auch richtig so Kräuterhändler in Deutschland, wo man regionale Kräuter wirklich auch dann kaufen kann, die auch wieder, also muss man ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht irgendwelche Biotope zerstört, ne? Wollte ich nochmal hier betonen. Aber Brennnessel haben wir vorher erwähnt, gibt es in rauen Mengen, ne? Da kann man, also das ist so ein, und Wegerich gibt es auch ohne Ende. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, nimm mal an, wir haben jetzt Husten, dann macht man also nicht pauschal und sagt, oh ja, dann nehme ich halt Huflattich oder Wegerich, sondern man macht diese erste Beziehungsdenkweise. Und ist mein Husten warm, eher stagnativ, was ich dann sehen würde an, dass mein Auswurf zum Beispiel dann gelblich ist, dann ist ein Zeichen für einen warmen Husten. Ich bleibe jetzt mal ganz einfach, ne? Oder wenn der Husten aber so ist, dass ich mein Auswurf klar ist und wässrig, dann habe ich einen kalten Husten eher. Also kann man so unterscheiden schon an der Hustenart. Und Huflattich zirkuliert also Stagnation in der Atmung, also macht Husten ein bisschen weg, aber auf eine warme Weise würde ich also bei diesem klaren Auswurf nehmen. Und Wegerich würde es auf eine kühlende Weise machen, kann ich also bei diesem warmen Husten nehmen, mit gelbem Auswurf. Das könnte man schon mal sich als merken, als allererste Unterscheidung. Ne? Und so kann man dann sich vorarbeiten und immer mehr solche Unterscheidungen finden und immer wichtige Prozessdynamiken dabei. Und dann wird das genauer und klarer. Und man kann sich das aufschreiben, selber sich kleine Büchleins bauen und dann nach und nach das machen. Ne? Also sowas zum Beispiel kann man, so könnte man da rangehen.
Also falls jetzt jemand mit einem Notizbuch daneben sitzt, hat er sich vielleicht schon die ersten Sachen so aufgeschrieben. Sich so ein eigenes kleines Übersichtswerk zu schaffen, ist ja vielleicht auch schön und macht Spaß. Da kann man natürlich noch viel mehr Lernachsen irgendwie angehen. Wenn jetzt einige sagen, okay, ich möchte mich kreativ ausleben, könnte man das dann aufzeichnen. Man könnte in die Pflanzenbestimmung noch mal reingehen, was dann auf lange Sicht eh vielleicht auch cool ist, wenn ich überlege, wie ist denn so ein Blatt aufgebaut, die Sprossachse, wie sieht das aus, kantig, rund, irgendwie sowas. Dann kann man da sich so eine Merkmale machen. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist es gut, irgendwo anzufangen, und zwar klein anzufangen. Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele hier so gebracht. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich jetzt so ein Kraut dann in meiner Hand habe, wie mache ich damit weiter? Also esse ich das, mache ich daraus einen Tee, mache ich einen Sud, mache ich, was mache ich da? Hast du da einen guten Tipp?
Genau, da kann man ja total viel draus machen, aber wenn wir jetzt erstmal bei diesem Hustenbeispiel bleiben würden, ne, mit Wegerich zum Beispiel, da könnte ich einen Tee aufgießen. Aber ne, Wegerich ist sehr zäh. Wenn man das, kann man echt wieder rausgehen, probieren. Nimmt das mal in die Hand, zerreißt das mal, dann merkt ihr, wie fest das auch ist. Ne? Und das hat auch dieses Gerippe drin. Und ich würde empfehlen, bei Wegerich das nicht einfach nur mit heißem kochendem Wasser zu übergießen und ziehen lassen, also als Infusion praktisch, was geht, aber dauert eine Weile. Aber Besser wäre es, ihr macht den Wegerich in einen Topf mit ordentlich Wasser drauf, so. Man muss ein bisschen das Verhältnis kennen. Also bedecken und ein bisschen mehr. Und dann kocht ihr es einmal auf und dann lasst es auf ganz klein 10 Minuten köcheln. Aber nur so 10 Minuten und ganz auf ganz klein, nur so köcheln. Und dann trinkt ihr es, dann ist es intensiver. Ne? Dann ist es besser, weil die Festigkeit des Krautes dann besser mit sich mit dem Wasser vermischen kann. Man kann aber auch coole andere Sachen machen, weil du fragst, was könnte man noch machen. Schön fand ich immer diese Sachen, dass man zum Beispiel einen Sirup baut. Weil man will ja nicht, wenn man Husten hat, dann erst losrennen und was suchen. Vielleicht kann man das auch vorbereiten und so. Und klassisch hat man früher einen Sirup gemacht, indem man einfach zum Beispiel Wegerich gehäckselt hat, in ein Tongefäß gemacht hat, dann eine Schicht Honig, wieder eine Schicht gehäckselten Wegerich, wieder Honig und so weiter, bis das Ding voll ist und das dann in die Erde verbuddelt. Und dann nach 3 Monaten holt man es wieder raus und hat man ein schönes Gelee eigentlich. Und das hat man früher mit Honig gemacht, man kann es aber auch mit Zucker machen, theoretisch. Und dann habe ich durch den Honig und die Zucker ist es dann transformiert, also ist es dann wie mit dem Kochen, aber das ist ja so, dauert dann schon länger, ist ja auch dann länger zusammen. Das heißt, es hat dann auch interagiert mit dem Trägerflüssigkeit, kann ich gut einnehmen, wie so ein Hustensaft, Hustensirup. Und es ist haltbar. Ne? Das ist halt das Coole. Das ist schon eine schöne Sache. Das kann man sich dann in den Keller stellen und dann hat man einen Hustensirup, wenn man ihn braucht.
Ja, also ich glaube, da sind viele Anregungen dabei. Und wenn wir sagen, wir sind ja eine Schule, wir wollen so ein bisschen helfen, die Verantwortung wieder in die eigenen Hände zu geben, was so Lebensweise, Gesundheit und so weiter angeht, dann wäre das ein spielerischer Einstieg, wenn man jetzt nicht vielleicht mit einem akuten Problem rumläuft, genau das einmal zu machen. Sei es für sich, sei es mit den Kindern, sei es mit Nachbarn, sei es warum auch immer oder einfach nur, weil man sich mit der Umgebung ein bisschen verbinden möchte, einen tollen Spaziergang haben will. Da schafft man, glaube ich, auf mehreren Achsen was und nicht nur, ich habe einen Sirup vorbereitet für mal gucken wann. Ich werde dann kein Prepper dadurch oder so, sondern ich habe eigentlich auch in dem Moment schon wegzielmäßig auch schon ganz viel geleistet.
Ja, und deswegen kann ich nur nochmal betonen, das habe ich eigentlich vorher gar nicht dran gedacht, aber in dem Gespräch fiel mir das ein, in unserem Kräuterwanderung, also ne, also wenn da einer mit will dieses Jahr, also gerne uns mal eine Mail schreiben oder uns irgendwie anders anschreiben. Ich habe noch kein festes Datum, aber wir machen einen bestimmt, entweder Juni oder Juli. Und das ist eigentlich immer sehr schön, weil man da eben diese verschiedenen, was du auch gerade sagst, ne, diese spielerische, leichte Herangehensweise lernen kann und dann kann man einfach Dinge ausprobieren. Okay, ich würde sagen, genug zu dem Thema heute. Ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen erreicht. Uns war halt wichtig, diesen Punkt mal zu klären, deswegen wiederhole ich das mal zum Schluss nochmal, dass diese chinesische Idee von Kräutern ist also, dass man Nahrung sagt, ist das, was meine Beziehung zur Umwelt erhält und Kräuter ist das, was ich meine Beziehung zur Umwelt verschiebt. Und wenn ich weiß, wie sie das verschiebt, kann ich sie also benutzen, weil wir Krankheiten verstehen als sozusagen Stagnation dieser Beziehungsdynamik. Das ist eigentlich die ganze Hintergrundidee. Und darauf baut auch alles andere auf, auch Akupunktur und Trainer und Übung. Das ist das Konzept ist immer dasselbe. Und okay, dann, ja, was haben wir noch so? Ansonsten, wir haben dieses Jahr auch wieder, das fällt mir jetzt auch ein gerade, unsere Konferenz zur chinesischen Medizin in Neustrelitz. Und die ist am 11. und 12. Oktober, das ist ja ein bisschen hin, aber ich sage es trotzdem mal, da kann man sich ein bisschen vorbereiten drauf, auch dass man auch vielleicht da frei hat. Die ist hier in der Tamawong-Schule und da haben wir dann zwei Linien sozusagen, eine für Laien, also so für jedermann und eine für professionelle Leute, die in der chinesischen Medizin arbeiten vielleicht und haben dann immer parallel sozusagen Workshops zu verschiedensten Themen. Kann man dann in der Webseite mal gucken und da haben wir auch Gastdozenten diesmal da, spannende, also es ist eine sehr spannende Sache. Und wir haben jedes Jahr so eine Art Überthema. Und dieses Überthema letztes Jahr war ja Emotionen aus Sicht der chinesischen Medizin und emotionale Probleme. Und dieses Jahr haben wir Altern und Probleme im Alter aus Sicht der chinesischen Medizin. Das ist natürlich nicht nur spannend für alte Menschen, sondern das ist natürlich für Alte interessant und auch für Junge, weil man ja in jungen Jahren sozusagen den Grundstein legt für sein Alter. Also das hätte ich hier anzubieten, was wir so an zukünftigen Sachen haben. Und natürlich kann man immer Weiterbildung machen bei uns, über unsere Lernwebseite daocademy.de. Felix, hast du noch irgendwas Spannendes demnächst?
Ja, mir fällt, also ich habe auch noch einen Termin, aber mir fällt auch ein, wenn Leute einfach zum Training kommen wollen oder eine Gesundheitsberatung machen wollen und das oder so einen Einzeltermin, um genau in diesem Bereich sich einfach mal nicht berieseln zu lassen, das ist das falsche Wort, aber irgendwie weiterbilden zu wollen, irgendwas, ja, einen neuen Blickwinkel oder was ganz Praktisches damit anfangen können, können die sich natürlich auch bei uns melden. Ne? Der Termin auf also auf meinem Zettel ist der 13. bis 15. Juni. Da machen wir ein Survival-Training. Da gucken wir uns natürlich auch regionale Notnahrung irgendwie so ein Stück weit an in diesem ganzen Konstrukt. Ja, also um am Rande dieses Thema zu schleifen, aber da beschäftigen wir uns natürlich intensiv mit dem Umgang mit dem natürlichsten Kontext, den wir so haben, unserer Natur, und zwar auf einer sehr minimalen Ausgangsebene.
Wunderbar, dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und gerne wieder, wer Feedback hat oder Fragen, einfach uns kontaktieren. Aber insgesamt einfach schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.